Ich begrüße euch auch alle. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen unter euch. War ja lange Zeit nicht da. Und ich darf heute mit dem Wort Gottes dienen. Lieber Joel, vielen Dank. Du hast schon die halbe Predigt vorweggenommen. Aber das ist gar nicht schlimm. Dann hören wir das schon mal doppelt. Friedhelm Czerny hat so schön den Lobpreis einige Gedanken gesagt. Das passt auch alles zur Predigt. Also doppelt gemoppelt hält besser. Auf Neudeutsch. Wir haben heute Palmsonntag und Beginn der Karwoche. Wir wollen uns daran erinnern, wie Jesus in Jerusalem einzog. Ich möchte uns den Predigttext lesen und der steht im Lukas-Evangelium 19, Verse 29 bis 40. Und da heißt es: Es begab sich, als er, also Jesus, nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie ihnen der Herr es gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölberges war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über die Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er aber antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Ja, lieber Jesus, lieber Vater, hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Und danke, dass du uns heute auch wieder was zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen guten Geist jetzt dein Wort aufschließt, dass du alles Störende von uns wegtust, ja, dass wir wirklich auf dich hören, dass wir darauf dich warten, was du uns zu sagen hast, dass das mit unserem Leben, aber auch mit mir ganz persönlich zu tun hat. Amen. Das Thema lautet: Unterwegs mit Jesus. Jesus als Messias erkennen. Heute am Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. An diesem Tag war der Sonntag vor Jesu Kreuzigung. Und hier beginnt der Evangelist Lukas seinen Bericht über diese letzte Woche. Jesus ging voran und zog hinauf nach Jerusalem. Als Jesus nahe nun Bethphage und Bethanien sich näherte und sie an den Ölberg kamen, sprach er zu ihnen, also er griff jetzt zwei Jünger raus. Wir wissen die Namen nicht, wir wissen nicht, wer das ist von den Jüngern. Und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, wo vor uns liegt. Und wenn er hineinkommt, werdet ihr ein Jungtier angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her zu mir. Ich habe mich so gefragt, wir sind ja alle unterwegs mit Jesus Christus. Jeder, der an ihn glaubt und der ihn nachfolgt. Und Jesus pickt immer wieder ganz bestimmte Menschen raus zu seinem Dienst. Egal, was das für ein Dienst ist. Auch hier diese Jünger bekommen von Jesus einen Auftrag, der zuerst sehr merkwürdig erscheint. Aber sie fragen hier in diesem Text gar nicht und sie gehen einfach los. Die Zeit war für Jesus gekommen, sich dem jüdischen Volk offen als den Messias und König zu zeigen. Das war jetzt seine Zeit. Und daraufhin auch dieser Auftrag, der so merkwürdig ist. Und hier erfüllt Jesus die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9. Und da heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Also hier geschieht was im Geheimen. Hier erfüllt sich eine Prophetie. Jesus sagte seinen Jüngern, wo sie das Tier finden würden und sogar, was die Besitzer dazu sagen würden. Jesus wusste ganz genau, was kam und wie er sie beauftragte. Auch sie mit voller Autorität. Er sagte auch ganz klipp und klar, es sollte ein Jungtier sein, auf dem noch niemand geritten ist. Holt es her und bringt es zu mir. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt der Herr, bedarf seiner. Das ist schon merkwürdig hier, aber auf der anderen Seite auch faszinierend, was der Herr alles vorausgesagt hat. Alles geschah so, genauso wie Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Sie fanden eben das Fohlen an einer Hauptstraße vielleicht, des Dorfes. Als man sie zur Rede stellte, sagten die Jünger zu ihnen, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Der Herr bedarf seiner. Und die Besitzer ließen die Jünger gewähren. Das müsst ihr euch mal ganz bildlich vorstellen. Wir sind mit Jesus unterwegs. Jesus beauftragt uns. Wir wissen auch nicht, was die Jünger unterwegs miteinander geredet haben. Wird hier nicht gesagt. Man kann jetzt vieles dazu sagen, aber das mache ich nicht, weil ich es eben nicht weiß. Man kann vieles vermuten. Auf jeden Fall haben sie genau das getan, was Jesus ihnen gesagt hatte. Stellt euch mal vor, wir gehen irgendwo in eine Stadt und sehen so ein Fahrrad, was da gerade so steht. Ich nehme dieses Fahrrad. Der Besitzer, der steht vielleicht auch da oder kommt gerade dazu. Hey, was machst du da? Das ist mein Fahrrad, du kannst es doch nicht klauen. Wäre doch normal, oder? Ich hätte mir ja das auch gar nicht trauen, muss ich ehrlich gestehen, sowas zu machen. Aber hier in diesem Text haben die das gemacht. Was ist, wenn ich dann noch sagen würde, mein Freund bedarf dieses Rades? Der wäre vielleicht wie verrückt erklärt. Auch kein Wort der Rede, wann man dieses Tier zurückbringt. Gar nichts. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht merkwürdig? Würdet ihr so etwas tun? Ich meine, ich möchte euch jetzt da nicht zu ermuntern, aber vielleicht kann man das vielleicht morgen mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht. Aber macht es lieber nicht. Es war hier ein ganz besonderer Auftrag von unserem Herrn. Und die Jünger brachten das Fohlen zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Tier und setzten Jesus darauf. Das hier erwähnte Fohlen ist zweifellos ein Jungtier. Denn Esel waren damals die üblichen Reittiere, dass auf dem Esel noch niemand gesessen hatte. Das kennzeichnet die hohe Bedeutung dieses Ereignisses. Denn für heilige Zwecke wurden nur Tiere gewählt, die noch nie zu irgendeiner Arbeit gebraucht worden waren. Jesus konnte sein messianisches Königreich nur mit einem jungen, noch nicht eingerittenen Tier einweihen. So klar und präzise ist hier Jesus. Und er hält sich auch an diese Gesetze, die es damals gab. Die Jünger hatten den Auftrag des Herrn ausgeführt und nun brachten sie Jesus ihre Huldigungen dar. Dadurch, dass sie ihm ihre Oberkleider für seinen Gebrauch widmen, bringen sie ihre Hingabe, ihre ganze Person hier zum Ausdruck. Ich habe mich so gefragt, wie können wir Jesus die Ehre geben? Indem wir ihn in erster Linie erstmal danken, indem wir auf das hören, was Jesus uns zu sagen hat, indem wir für andere Menschen da sind, wo Jesus uns beauftragt, wo wir aus unserer Komfortzone vielleicht rauskommen sollten oder müssen. Wir können Jesus hier im Gottesdienst die Ehre geben, indem wir im Lobpreis darbringen, wie wir es auch gerade eben getan haben. Wir können es im Alltag tun, morgen, wo wir sind. Nicht nur sonntags oder wenn wir unter anderen Christen sind. Das ist ja immer einfach. Aber auch da, wo wir meinen, da stehe ich ganz alleine und sage es etwas über Jesus, über seine Botschaft, dass er die Menschen liebt. Da kann ich auch Jesus die Ehre geben. Und sogar Jesus möchte das auch, dass wir das tun. Die Begeisterung erreicht ihren Höhepunkt, als der Zug sich den Abhang des Ölberges näherte. Als Jesus immer näher an Jerusalem herankam, die ganze Stadt Jerusalem breitete sich wie ein großes Panorama hier vor ihren Augen aus. Während der Weg abwärts ging, stieg der Jubel mehr und mehr. In den Versen 37, Vers 38 heißt es, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König in den Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Sie geben auch Gott damit die Ehre, indem man die Taten Gottes sagt, den Menschen. Damit können wir auch ehren, was er Gutes an mir getan hat. In guten oder aber auch in schlechten Tagen. Sie priesen Jesus als den von Gott gesandten König und sangen, dass die Folgen seines Kommens des Friedens im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe seien. Mehr kann man doch nicht machen. Es ist hier aber auch bedeutsam, dass sie Friede im Himmel riefen und nicht Frieden auf Erden. Wenn man heute in diese Welt sieht, dann ist kein Friede da. Im Gegenteil. Es wird doch niemals Frieden da sein. Zumindest mal nicht, bevor Jesus wiederkommt. Warum? Es konnte kein Frieden auf Erden geben, weil der Friedefürst Jesus Christus abgelehnt worden war und bald gekreuzigt werden würde. Doch würde Friede im Himmel sein, weil Jesus Christus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist und zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Bezeichnend ist hier, dass die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Johannes, ebenfalls berichten, wie Lukas von dem Einzug Jesu in Jerusalem berichtet. Von daher wird auch ganz deutlich, dass nicht nur Jünger Jesu da waren, sondern auch noch andere. Aber was dachte die Volksmenge von Jesus? Was denke ich, muss ja immer von mir ausgehen, was denkt ihr von Jesus? Hatten sie wirklich verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes und der Messias Israels war? Oder sahen sie Jesus einfach nur als einen König an, die sie von der römischen Herrschaft befreien würde? Würden sie nur durch die augenblickliche Emotion mitgerissen? Zweifellos fanden sich in der Menge auch echte Gläubige. Doch der allgemeine Eindruck bleibt bestehen, dass die meisten dieser Leute kein echtes Interesse an Jesus hatten. Und wieder komme ich auf diese Frage zurück. Was denke ich? Was denkst du über Jesus? Wer ist Jesus Christus für dich? Kannst du mit reinem und offenem Herzen sagen, dass Jesus Christus dein persönlicher Retter ist, der am Kreuz auf Golgatha für deine Sünden gestorben ist und dadurch ewiges Leben hast, die Verbindung zu Gott wiederhergestellt ist? Das ist der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Menschen, der sich danach fragen sollte, ist das bei mir wirklich so? Der Jesus ritt auf einem Teppich von Kleidern und Palmzweigen in die Stadt Jerusalem ein. Und die Jubelrufe des Volkes schallten in seinen Ohren nieder. Ja, ihr Lieben, es ist so einfach, mitzumachen, wenn alles jubelt bei Freudentänzen und Freudensgesängen. Für einen Augenblick wenigstens wurde Jesus als König anerkannt. Es ist so einfach zu jubeln und hier Gottesdienst zu feiern. Und wie sieht das morgen im Alltag aus? Oftmals ertappe ich mich selber, dass ich oftmals kneif. Sonntag kann man den Mund aufreißen und jubeln und feiern. Was ist denn draußen, wenn man zu den Menschen geht? Und da die Botschaft verkündet, wenn man auf Widerstand stößt. Und hier können wir das ja sehen, wie das hier weitergeht. Doch in weniger als einer Woche würden die wankelmütige Menge fordern und schreien, hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Jesus wird beiseite geschoben, wir wollen ihn nicht. Er passt nicht in unsere Zeit. Das, was er sagt, das, was er macht, er wiegelt doch gerade die Menschen auf. Wir wollen diesen Jesus nicht, der muss weg. Und das wiederholt sich jeden Tag aufs Neue. Jesus wird angenommen. Jesus wird als Retter angenommen. Auf der anderen Seite wollen die Menschen Jesus nicht haben, die an ihn nicht glauben. Und Vers 39 wird berichtet, es hatten sich auch noch andere Menschen unter das Volk gemischt, aber nicht um zu jubeln. Nein, nein. Das wollten sie nicht, auch Jesus die Ehre nicht geben. Da waren auch einige Pharisäer gekommen, um zu sehen, was da wohl vor sich ginge. Doch als die Menge der Menschen immer größer wurde und das Interesse an Jesus seinen Höhepunkt erreichte, waren die Pharisäer außer sich, die konnten das nicht mehr aushalten. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit diesem Jesus oder das, was man über ihn sagt. Ist es nicht heute auch noch so? Hört doch auf mit diesem Jesus. Wir wollen doch unser eigenes Leben führen. Wir können doch alles besser. Wir brauchen ihn nicht, der passt hier nicht her. Ich will so leben, wie ich will. Das ist doch die Tatsache, was in der Welt vor sich geht. Die meisten wollen Jesus nicht haben. Das ist unbequem. Und das brachte sie so auf die Palme und machte sie so wütend, dass Jesus so öffentlich geehrt wurde. Die konnten das nicht mehr aushalten, nicht mehr hören. Einige von ihnen gingen zu Jesus und sprachen, ich muss sagen, das ist ja ziemlich mutig, dass sie das gemacht haben, dass sie das auch klar angesprochen haben. Hey Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Wo soll das denn alles noch hinführen? Und können wir Menschen ernsthaft glauben, dass wir das Recht haben, den Sohn Gottes belehren zu müssen? Heute hat man so den Eindruck. Wir brauchen Jesus nicht, wir können alles selber. Und sehen doch, dass alles ins Chaos läuft. Es geht ohne Gott eben in die Dunkelheit. Da geht es nicht ins Licht. Doch Jesus antwortete ihnen, dass solche Ausrufe gar nicht verhindert werden können oder konnten. Er sagte, wenn seine Jünger nicht so riefen, dann würden die Steine schreien. Das Evangelium, das kann man gar nicht aufhalten. Das sehen wir. So mehr die Menschen verfolgt und bedrängt werden, umso mehr wird das Evangelium verbreitet. Auf der einen Seite ist das traurig, dass das so ist, aber auf der anderen Seite ist das wunderbar, dass der lebendige Gott dafür sorgt, dass seine Botschaft weitergetragen wird, trotz aller Anfeindungen, um die Christen zu vernichten. Dann werden die Steine schreien, wird es die Natur tun. So wies Jesus die Pharisäer zurechte dafür, dass sie härter und unbeweglicher waren als leblose Steine. Ihm war das viel wichtiger, dass ihre Meinung und ihr Wissen zu den Leuten kam. Aber nicht das, was Jesus gesagt hat. Das durfte eben nicht passieren, dann würden sie ja glaubwürdig. Unglaubwürdig. Entschuldigung. Das durfte nicht passieren. Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Hier ist eine noch verborgene Bedeutung der Zerstörung Jerusalems, wobei die Steine der Stadt und des Tempels das Strafgericht Gottes bedeuten. Ich habe in der Vorbereitung, ist mir so aufgefallen, dass der Lukas hier gar nicht berichtet, dass Jesus in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Das machen die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Johannes. Und das macht dann auch ganz klar, was dann geschieht, wo Jesus vor Jerusalem kam. Jetzt, bei dem Einzug Jesus in Jerusalem, wollte Jesus von den Jüngern als den von den Propheten geweissagte Retter seines Volkes gepriesen sein. Jerusalem, sein Volk, sollte sich entscheiden, ob sie Jesus als ihren König und Messias erkennen wollten oder nicht. Das ist auch immer wieder an uns die Frage, wie entscheiden wir denn uns für Jesus Christus? Sind wir auf dem Weg mit ihm, mit allem, was dazugehört? Will ich das? Möchte ich das? Oder bleibe ich auf halbem Wege stehen? Das ist auch für mich eine ganz zentrale Frage. Das bedeutet oftmals auch Ablehnung oder auch Leiden für Jesus. Was jetzt hier nicht zu dem Text gehört, aber ich habe gedacht, ich mache es trotzdem, weil es einfach dazugehört. Ich finde das so wichtig. Lukas berichtet ja, dass Jesus vor Jerusalem war. Und was Jesus dann tat, er fängt an zu weinen über diese Stadt, über die Menschen. Warum? Weil die Menschen Jesus ablehnen, ihn nicht als den Messias anerkennen. Und Jesus sieht auch noch weiter, dass die Stadt eingenommen wird, dass alle getötet werden, dass der Tempel zerstört werden wird. Für mich ist das so faszinierend. Da ist jemand da, der sich opfert für Menschen, die ihn ablehnen. Müsst ihr euch mal vorstellen, er weiß das ganz genau, dass er gekreuzigt wird. Er weiß auch ganz genau, dass er dort abgelehnt wird. Und trotzdem geht er diesen Weg und weint. Vielleicht weint Jesus auch über mich, manche Stellen meines Lebens. Vielleicht weint er auch über euch. Über die Sünde, die ich jeden Tag tue. Aber ich darf zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht. Und Jesus weint auch über das ganze Weltgeschehen, was zurzeit da ist. Auch in der Ukraine und überall auf der Welt, in Südafrika und überall. Dass Jesus darunter am meisten leidet und weint. Und dafür geht er ans Kreuz. Das müsst ihr euch mal überlegen. Was die Menschen Jesus antun. Auch der Herr Putin hat die Chance umzukehren. Beten wir für ihn, dass Gott sein Herz verändert, seine Gesinnung. Und viele, viele andere Menschen. Das ist sein Wille, dass keins verloren geht. Egal, wie schlimm der Mensch ist. Das ist seine Liebe. Er liebt uns so sehr. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Egal, was du jetzt denkst oder heute noch tust, er liebt dich, er liebt mich. Was für eine Hingabe, was für eine Liebe. Ich habe noch zum Schluss zwei Bibelverse mitgebracht, was eigentlich auch alles so aussagt. Einmal steht dieser Vers in 1. Korinther 3, Vers 11 und da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Da gibt's keinen anderen Grund. Gib nur den einen Namen. Das steht doch in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter den Menschen, unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ist das nicht wunderbar? Einen einzigen Namen, Jesus Christus. Das nimm bitte mit, auch in die Karwoche. So dass du da ganz neu bewusst wird, was es Jesus gekostet hat. All das Leiden auf sich zu nehmen und zu sterben. Für mich, für meine Sünden und natürlich auch für euch. Ich bete noch. Ja, danke, lieber Herr Jesus, für deine Liebesbotschaft. Danke, dass du uns in allem vorangegangen bist. Und danke, dass du den unteren Weg gegangen bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch diesen unteren Weg zu gehen. Und danke, dass du eines Tages wiederkommen wirst. In großer Macht und in großer Herrlichkeit. Wir preisen dich und loben dich. Amen.